Willkommen bei Logistikgeschichten. Ich bin Pelagie Köbel. In diesem Podcast spreche ich mit Logistiker und Logistikerinnen, die ich besonders spannend finde. Gemeinsam erkunden wir, wie und warum sie aus ihrer ganz persönlichen Perspektive unsere Welt täglich in Bewegung halten. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Ist wieder Zeit für eine Extraladung Logistikgeschichten. Viele Wege führen in die Logistik, aber wer bleibt, der bleibt, weil diese Branche Menschen, Ideen und Chancen verbindet wie kaum eine andere. Mein heutiger Gast hat aus genau diesen Chancen eine außergewöhnliche Laufbahn gemacht. Er begann in der Schifffahrt, führte Vertriebs- und Marketingteams bei DHL, Kühn und Nagel und saß im globalen Management Board von DAXA R&C. Seit 2015 und der Gründung von Bricklog ist er Unternehmer, Headhunter, Beirat und eine der sichtbarsten Logistikpersönlichkeiten auf LinkedIn. Thomas Kistner ist heute im Podcast und ich sage herzlich willkommen, Thomas.
Ja, ebenfalls. Ich bin super happy, dass ich hier in diesem Podcast sein darf. Pelagie, vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein darf.
Ja, es freut mich, dass du hier bist. Thomas, ich frage direkt, 22 Follower auf LinkedIn, bist du ein Influencer?
Ich meine, im Vergleich zu den ganz großen Namen bin ich vielleicht ein kleines Licht mit 22.000, aber im Bereich der Logistik, ja, kann sein, dass ich in diese Richtung gehe, ja.
Ja, also wenn man sich Logistikprofile beziehungsweise Profile von Logistikführungskräften auf LinkedIn anschaut, würde ich schon sagen, dass du im oberen Drittel bist, definitiv. Vielleicht im oberen Zehntel, müsste man dann genauer hinschauen. Ja. Wie hat sich das ergeben?
Zu Anfang, ich glaube, ich bin jetzt gerade erst in der Pubertät, habe ich letztens in einem Post geschrieben, weil ich bin 14 Jahre jetzt auf LinkedIn und der Algo ist ja auch in der Pubertät. Das passt irgendwie ganz gut, fand ich, weil da sich auch ständig was ändert. Ja, ich meine, die Sichtbarkeit war mir zu Anfang gar nicht so bewusst und das hat sich mit der Selbstständigkeit hat sich das bei mir sehr, sehr stark verändert, weil das Thema, ich stelle mich ins Schaufenster, Freunde, ich bin da, ich habe diese und jene Expertise, kommt doch mit mir ins Gespräch und dafür ist LinkedIn für mich das Medium schlechthin. Und dann habe ich natürlich angefangen, Geschichten zu erzählen. Zu Anfang habe ich übrigens nur Posts von anderen weitergeleitet, also ohne jeden Zusammenhang. Ich fand das irgendwie ganz interessant. Aber wo kommt dann Thomas vor, wo kommt die Firma vor, das ist dann erst etwas später entstanden.
Und das hast du alles persönlich gemacht? Hast du dir Unterstützung geholt?
Ja, ich habe mir Unterstützung geholt. Ich habe mir, ich bin mit ein, zwei verschiedenen Beratern zu Anfang ins Gespräch gegangen, habe gesagt, das habe ich vor, weil ich hatte noch nicht so viel Plan, habe mich also beraten lassen. Der Berater, der sich beraten lässt, ist ja auch mal ganz gut. Ich bin also nicht beratungsresistent und habe mir dann ein Ziel gesetzt, Pelagie. Ich habe gesagt, ich möchte gern dann und dann so und so viele Follower haben und war auch zu Anfang unheimlich versessen auf Impressions. Wobei, das kann ich jetzt hinzufügen, Impressions sind ja jetzt auch nicht so wichtig, weil es geht eher um die Interaktion auf unserem sozialen Medium, auf LinkedIn. Aber die Impressions haben mich schon ein bisschen getriggert und ich habe gesagt, ich möchte gerne 1 Million Impressions haben. Das war, glaube ich, also ich habe mir 12 Monate für 1 Million Impressions gegeben und nach 4 Monaten hatte ich es erreicht. Und ich sage, ja, ich habe 1 Million. Und jetzt? Ja, gut. Also man muss sich Ziele setzen, Pelagie. Das war so meine Idee. Jetzt setz dir Ziele und renn da hinterher. Ja.
Ja, sehr, sehr spannend. Auch, dass du das so strukturiert angegangen bist. Und ja, es ist ja aufgegangen. Jetzt ist es in unserer Branche, in der Logistik, nicht üblich, nicht so verbreitet. Wie siehst du das Thema Sichtbarkeit und Logistik? Also ob das jetzt Unternehmensmarken oder Personenmarken ist?
Ja, da habe ich ein sehr, sehr klares Bild. Es ist ein bisschen langweilig. Klar, es hat sich ein bisschen was verändert von der Art und Weise, wie sich die Unternehmen darstellen. Ich weiß auch gar nicht, ob es da, also das Thema Corporate Influencer, ob es das in der Logistik überhaupt gibt. Also mir fällt jetzt da nicht viel ein. Wobei auch über den Begriff Corporate Influencer kann man noch mal streiten. Aber gibt es so richtig Profis, die dafür sorgen, dass die Firma oder die Person so in den Vordergrund kommt? Gibt es nicht so viele, die mich wirklich interessieren? Also die Leute, die mich interessieren, viele sind außerhalb der Logistik im Übrigen, wo man dann auch mal gucken kann, was machen die? Und was ich wirklich, und das soll jetzt nicht böse sein, aber was mich überhaupt nicht juckt oder was mich komplett langweilt, ist, wenn Leute in irgendwelchen Meetings sind. Also da fährt irgendeiner wohin und dann werden Fotos geteilt, alle sitzen um den Tisch, die Teller sind alle leer gefuttert und dann stehen die noch und dann stehen da so halb leere Gläser und alle machen so oder den Logistikdaumen und dann sagen, wir haben uns alle getroffen, wir haben geredet und das ist an der Banalität nicht zu übertreffen. Und das sind so Sachen, wo ich sage, ja, schön, dass ihr euch getroffen habt, das ist normales Business, aber wen juckt's? Also ganz ehrlich. Und das ist langweilt mich massiv.
Jetzt hast du den Victory-Zeichen gemacht, ne? Für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, die nicht das Bild haben, so wie ich jetzt.
Oder den Logistikdaumen.
Oder den
Kennt ihr den?
Logistikdaumen, auch
Kennt ihr
wichtig,
den?
Daumen hoch.
Ja. Ja, genau. Genau.
Ja. Ja, was für Inhalte findest du spannender oder fändest du spannender von Logistikern?
Ja, Logistikunternehmen sollten aus meiner Sicht viel mehr darüber sprechen, das tun sie wahrscheinlich auch. Also bitte, da gibt es bestimmt jetzt auch Lücken in meiner Wahrnehmung. Also was schöner wäre oder was mich mehr interessieren würde, welche Lösungen oder was für Probleme, Struggle hatten sie zusammen mit dem Kunden und haben es dann gelöst. Also es geht ja dann auch, okay, wo ist das Problem? Wie lösen wir das und was ist am Ende dabei rausgekommen? Und das irgendwie kontinuierlich und in einem Fluss. Das würde mich doch sehr stark interessieren. Es gibt da übrigens ein, zwei Leutchen, die das ganz gut machen, auch Inhaber von Speditionen. Es gibt eine Inhaberin, die ich dort auch verfolge, die das immer sehr gut macht, auch ein paar provokante Thesen aus Sicht einer Unternehmerin darstellt. Das ist, was mich wirklich interessiert.
Magst du jemanden nennen?
Das ist die Maybrit Schrader zum Beispiel von
Ja.
DLS. Die
Ja,
kennst du vielleicht auch.
auch schon gesehen,
Ja,
ja, in der Tat,
ja,
ja.
ja. Und dann gibt es noch die Claudia Pohling von Fiege, die auch sehr stark im Bereich Tech und KI unterwegs ist. Finde ich auch sehr interessant.
Ja. Also Thomas, vielleicht können wir hier eine Bewegung starten zum Thema Influencer, weil ich meine, andere Branchen sind da schon weit vorne, ne? Also es gibt inzwischen Medfluencer, es gibt Finfluencer, Foodfluencer, was auch immer. Trainfluencer habe ich aus meiner Zeit noch in der Bahnlogistik mitgenommen.
Super, ja
Und
dann.
was ich nicht gefunden habe, sind tatsächlich Logfluencer, wollen Sie ja die vielleicht so nennen?
Ja.
Logistik-Influencer?
Logfluencer lässt sich sehr gut, auch geht ja auch besser über die Zunge als Supplyfluencer.
Ja.
Aber Logfluencer finde ich gut. Also ich würde gerne mitspielen.
Ja, dann
Ja,
würde ich sagen,
natürlich.
haben wir hiermit den Aufruf gestartet. Wer Lust hat, eine Logfluencer-Community aufzubauen, Thomas ist schon dabei.
Absolut.
Ich begleite ihn direkt.
Ja, super.
Und dann, wir hoffen, vielleicht Maybrit und andere melden sich und demnächst gibt es einen neuen Begriff in der Logistik
Es kann
und im
nur gut
Kreis der
werden.
Logfluencer, ne?
Genau.
Ja,
Da fällt
dann.
mir noch was ein, weil du kommst ja auch aus der Train. Also Log kann man ja auch mit K schreiben. Ach gut, das nur
Stimmt,
nebenbei.
stimmt, stimmt. Aber die Bahner haben sich schon für Trainfluencer
Alles
entschieden
klar. Ja,
und die
gut.
Community ist übrigens sehr lebendig. Also kann
Aha,
man sich
okay.
auch nicht nur auf LinkedIn, sondern auch auf Instagram anschauen.
Ja.
Und um den Kreis und die andere Verkehrsträger mit reinzunehmen, würden wir dann die Logfluencer einfach
Natürlich, mit G. So
genau
machen wir es.
starten.
Absolut. Ja, sehr
Ja,
gerne.
schau mal, da haben wir direkt hier einen Arbeitsplan in den ersten Minuten erarbeitet.
Ja.
Ja, um zurückzukommen auf das Thema Unternehmen in der Logistik und Sichtbarkeit. Du warst ja in verschiedenen Unternehmen für das Thema Marketing verantwortlich.
Und Sales.
Und Sales, wir kommen auf Sales. Du warst für beides in der Tat verantwortlich. Wenn wir kurz beim Marketing bleiben, das hängt ja oder ist Bestandteil von Marketing, ist ja auch dieses Thema Sichtbarkeit.
Ja.
Wie hast du das in der Zeit, wo du da in der Verantwortung hast, erlebt? Da war wahrscheinlich LinkedIn noch nicht so ein großes Thema wie heute oder Social Media ja generell. Wie war es denn damals?
Das war natürlich alles sehr oldschool, was ich erlebt habe. Also oldschool im Vergleich zu heute. Erstens fanden wir oder fand das Thema Marketing in den sozialen Medien überhaupt nicht statt. Das stimmt. Das war halt gut etwas zu früh. Und die Marketingaktivitäten waren eher Printerzeugnisse, die wir haben drucken lassen. Also da haben wir natürlich erstmal Brainstorming gemacht. Was wollen wir denn? Also Flyer entwickelt oder wir haben Veranstaltungen gemacht. Ich meine Kundenveranstaltungen, Events. Das waren für mich so die wichtigsten Marketing-Instrumente, die wir hatten. Und auf die Kunden zugehen. Und das Thema Compliance übrigens war ja früher nicht so stark. Also wenn ich zum Beispiel daran denke, dass wir Kunden in eine Loge eingeladen haben, in ein Fußballstadion, dann sind die auch gekommen und war alles etwas unkomplizierter, wenn ich heute oder wenn ich heute überlege, wie das Thema Compliance dann komplizierter wurde, wo die Leute gesagt haben, pass auf, ich unterschreibe dir gar nichts, ich kaufe lieber mein Ticket selber. Also diese Bespaßung von Leuten in eine Loge einladen, du kriegst frei Essen und Trinken, wir erleben etwas gemeinsam. Wir sind uns im Geschäftsleben näher gekommen. Jetzt gucken wir mal, dass wir auch auf der privaten und emotionalen Ebene uns näher kommen. Das waren viele, viele Dinge, die wir veranstaltet haben. Und ich war ja bei der Deutschen Post, bei DHL. Und DHL hat ja damals richtig geklotzt. Ich war bei DHL Supply Chain. Wir haben Leute zu Formel 1 Events eingeladen. Und DHL selber hat ja als Sponsor auf den Formel 1 Autos in dem Zirkus war als großer Sponsor dort vor Ort. Und da kannst du dir vorstellen, wie die Kunden dann heiß waren. Aber wir reden hier von Multinational-Kunden. Weil andere hätten wir ja nicht zu einem Rennen auf den Hockenheimring oder nach Monte Carlo eingeladen. Du kannst dir vorstellen, was das für eine Wirkung hatte. Das alles hat es auch auf Social Media nicht gegeben. Da gab es dann mal ein paar nette Fotosessions, die wir dann den Kunden nach Hause geschickt haben. So etwas kann man sich sicher nur im Konzern vorstellen, weil da müssen die Budgets vorhanden sein und so weiter. Wenn man das ein bisschen runterbricht auf die etwas oder auf familiengeführte Unternehmen, da ist das dann etwas, wie soll ich sagen, etwas kleiner und etwas überschaubarer.
Aber warum ist das wichtig? Also, warum ist das wichtig, dass Logistiker Marketing ernst nehmen?
Gut, die Antwort ist, glaube ich, sehr einfach. Logistik macht sich oder wird auch so wahrgenommen, teilweise in den klassischen Transportdienstleistungen als Commodity. Ist also austauschbar, Pelagie. Ist austauschbar und wie willst du dich unterscheidbar machen oder wie willst du dich besonders darstellen, wenn du jetzt dich überhaupt nicht darstellst? Wenn du keine Message hast, die du transportieren willst. Dafür brauchst du Marketing. Du willst ja eine gewisse Markenidentität schaffen. Du willst sichtbarer sein. Und dazu dient das, um draußen in der Welt der Me, ich bin's auch, ich kann das, ich kann dies. Es ist ja alles gleichförmig. Und wir haben uns immer in den Workshops sehr, sehr schwer getan, nach dem Motto, was ist eigentlich unser USP? Unsere Unique Selling Proposition. Was macht uns besonders? Wir fahren alle von A nach B, wir managen einen Flug von A nach B, wir buchen einen Container von A nach B oder wir gehen auf einen Zug von A nach B. Was ist daran jetzt so besonders? Und dann kommt immer das Thema Menschen. Ja, wir haben die besonders fleißigen Menschen oder die besonders, wie soll ich sagen, erfahrenen Menschen. Wir haben die besseren Kontakte, wir haben die besseren Kontrakte. Also Pricing ist auch ein Thema. Und so weiter. Es ist aber alles, was ich hier gerade gesagt habe, in erster Linie austauschbar, deswegen Commodity. Und wenn du dann noch nicht mal ein vernünftiges Marketing hast, gehst du einfach unter in der Masse und bist einer von zig, 100 Anbietern. Kennst du noch das Spediteur-Adressbuch, Pelagie?
Ich habe davon gehört.
Ja, da bist du dann irgendwo auf Seite 154 und niemand kümmert sich darum, es sei denn, du hast ein paar Leutchen, die draußen im Sales unterwegs sind und die Kunden abklappern oder eben auch eine gute Dienstleistung geliefert haben, sodass der Kunde wiederkommt. Aber wie ist es denn mit Neukunden? Wie ist es denn mit Bestandskunden begeistern? Da hilft Marketing auch.
Ja, und vor allem, es ist ja so, dass auch vieles über Ausschreibungen geht in der
Ja.
Logistik. Und die Frage ist, wie sorgst du dafür, dass du bei der Ausschreibung, die du gerne hättest, auf jeden
Ach.
Fall früh auf die Liste landest der Empfänger dieser Ausschreibung und am besten sogar vorher schon weißt, dass sie
Das
kommt?
ist eine super Frage oder ein super, super Statement. Ich war ja in meinen verschiedenen Rollen immer auch für die Tender-Teams oder für die Solution-Design-Teams verantwortlich und das Thema Tender war geliebt und gehasst. Warum? Weil es gibt die verschiedenen Gründe, warum jetzt ausgeschrieben wird, entweder weil von Procurement-Seite du als Dienstleister, weil du ein großer Dienstleister bist, einfach mit reingenommen werden musst. Also als ich bei DHL war, wir sind in alle großen Ausschreibungen reingekommen, ob das die Verantwortlichen dann gut fanden oder nicht. Auf jeden Fall war es teilweise dann auch mal Benchmark oder es war einfach nur ja Fake. Haben wir alles erlebt. Ich habe also mindestens in meinen Rollen 700 RFQ-Prozesse begleitet mit meinen Teams und vom Feiern bis zum Heulen war da alles dabei. Und was für mich wichtig war, und jetzt komme ich auf das Thema, was du vorhin gesagt hast. Natürlich muss ich mich weit im Vorwege mit den Entscheidern, die diesen RFQ ausschreiben, weil es gab ja immer, oder es gibt ja immer Ausschreibungsmomente in der Kontraktlogistik nur alle paar Jahre, weil die Vertragslaufzeiten halt länger sind. In der Transportlogistik ist die Frequenz höher. Ich muss mich weit vor, wenn ich weiß, der Vertrag von dem Kunden XY läuft in 2 Jahren aus, dann muss ich jetzt schon daran denken, wie kann ich, obwohl, wer weiß, ob der Entscheider dann noch da ist, wenn der Tender dann gelauncht wird, aber ich muss mich mit dem Unternehmen beschäftigen, ich muss mich einfach ich muss auf das Radar kommen von diesem Kunden, der muss mich als Dienstleister wahrnehmen, wir müssen reden, ich muss ihn positiv gesehen bearbeiten, er muss mich wahrnehmen und dann komme ich auch auf diese Liste. Und jetzt kommt's. Was wir herausgefunden haben, ist, dass die RFQs, bevor sie rausgegeben werden, stehen schon 75% der Entscheidungen fest. Das heißt, die Ausschreibung wird gemacht, aber es steht schon fest, wer dieses Geschäft gewinnen wird. Zu 75%.
Wie
Das
kommt
musst du dir mal
das?
vorstellen. Ja, weil die Entscheider sich schon ihre Karten gelegt haben und diese Ausschreibung ist dann teilweise einfach nur ein Spiel. Ich muss beweisen, dass ich hier der Compliant, dass ich compliant bin. Wir müssen das ausschreiben, mal sehen, was ich im Pricing tut, mal sehen, was die anderen tun. Und ich muss früh genug dabei sein als Dienstleister, um mit auf diese Liste zu kommen. Und stell dir vor, du bist schon Bestandsdienstleister und der Kunde möchte gerne, dass du weiter dabei bleibst. Aber dennoch muss er ausschreiben. Er wird alles dafür tun, dass du, wenn du einen guten Draht hast, dass du die Informationen bekommst, die du brauchst, um den Tender, also den neuen Tender, für die nächste Zeit wieder zu gewinnen. Daran liegt die Kunst. Und du musst rausfinden, warum du, wenn du neuer sein möchtest, also der neue Dienstleister, also ich möchte jetzt das Geschäft dem anderen wegnehmen,
Der
musst natürlich
Challenger,
wissen,
der reinkommt.
was kann der andere nicht, wo hat der Kunde sein Painpoint. Also das ist schon die hohe Kunst, da früh genug anzugreifen und sich zu zeigen. Und zu wissen, was will der Kunde.
Jetzt sind wir so
Und
ganz unauffällig in den Vertrieb reingekommen, richtig?
völlig unauffällig, ja.
Du wolltest aber gerade noch was sagen.
ja, ich wollte was sagen. Ich habe es aber vergessen.
Das
Es
kommt gleich wieder.
kommt bestimmt gleich nochmal drauf.
Kommt
Ja,
gleich
ja.
wieder.
Ausschreibung ist, wie gesagt, ist immer eine nette Herausforderung für komplette Teams. Ach so, jetzt ist mir doch wieder eingefallen. Wir sind ja jetzt kurz vor Weihnachten. Ich habe noch eine kleine Geschichte. Ich war bei einem großen Dienstleister verantwortlich für, wie gesagt, für das Tendermanagement, also auch global. Und dann kommt also eine globale Ausschreibung rein, kurz vor Weihnachten. Erstmal werde ich immer kritisch, wenn die Ausschreibung da kurz davor reinkommt. Und wenn ich dann den Verantwortlichen frage, der Tender-Owner, wenn ich den frage, sag mal, wie gut ist denn dein Kontakt zu diesem Entscheider oder zu dem Team? Ja, weiß ich noch nicht ganz so gut. Das ist jetzt gerade mal reingekommen und der Tender-Owner versucht dann diesen Tender im Unternehmen zu verkaufen. Das heißt, er musste dann immer erstmal an mir vorbei. Ich habe auch damals einen Tender-Screen eingeführt, wo 10 KPIs erfüllt sein mussten, damit wir überhaupt als Unternehmen da reingehen und unsere Ressourcen reinpacken. Weil, wie gesagt, es wird viel, viel Arbeit reingesteckt, also vom Dienstleister, um eine Ausschreibung zu bearbeiten. Du erst mal gucken, passt es rein, tralala, hopsasa, ist es in unserem Interesse, da Ressourcen reinzustecken. Und jetzt vor Weihnachten, teilweise hast du sowieso viele Tender auf dem Tisch. Es ist also Peak Season, es ist Urlaubszeit. Und dann haben wir festgestellt, und das war die Geschichte, die ich erzählen wollte, wenn du keine Rückfragen stellen kannst, also was den Tender betrifft, weil du vielleicht nicht alles gleich durchschaust. Wo will der hin? Wie ist dieses und jenes gemeint in der Ausschreibung? Und du dann eine Message kriegst, so nach dem Motto, wir sind alle im Urlaub und macht ihr mal diesen schönen Tender fertig und dann im Januar, wenn dann alle, ich liege unter dem Weihnachtsbaum und ihr dürft ackern. Wenn das die Sicht ist eines Tendervergebers und du bist denn als Team völlig auf Best Guess angewiesen. Also du musst dir Dinge zusammenreimen, weil dein Ansprechpartner schon zu Hause ist und Plätzchen isst. Dann würde ich sagen, dann haben wir alles falsch gemacht und diese solche Tender habe ich abgelehnt. Punkt. Machen wir nicht. Weil dieses klassische Master and Servant ist auch im Tenderprozess, finde ich, nicht gesund. Das ist die Geschichte, die ich noch bringen wollte, weil wir brauchen Augenhöhe, weil wir stecken so viele Ressourcen rein. Stell dir mal vor, ein weltweiter Tender mit mehr als 10.000 Lanes weltweit. Da arbeitet ein Team mehrere Tage, Wochen dran. Also da muss man schon vorsichtig mit den Ressourcen umgehen und mit den Nerven der Mitarbeiter, die in seinem Solution Design Team sitzen.
Wie kann man ausschreibenden Unternehmen dabei unterstützen, als Dienstleister eben diese Augenhöhe auch zu ermöglichen? Also was kann man als Dienstleister tun, um dahin zu kommen, gerade wenn man weiß, wie du gesagt hast, dass 75% der Entscheidungen teilweise schon vor der Ausschreibung getroffen wird? Was kann man da machen?
Also du musst dich als, es gibt ja immer jemand, der den Kunden betreut, nennen wir ihn CAM oder GCAM oder aus der Geschäftsleitung. Du musst ein Team haben, welches sich mit dem Kunden beschäftigt. Du musst als seriöser und sehr guter Dienstleister wahrgenommen werden. Früh genug. Diese Augenhöhe herzustellen. Und dann ist der Vergebende oder die Firma, die den Tender launcht, auch mit dir, ich sag mal, im echten Austausch, weil es kann auch oder es sollte eine Partnerschaft sein und nicht nur eine Dienstleister- und Tender-Ersteller-Beziehung sein. Partnerschaft bedeutet, du sagst mir, was du willst, ich versuche es bestmöglich hinzukriegen. Und wenn du dich früh genug dort darum kümmerst und auch dein Know-how, dein Verständnis zeigst als Dienstleister und auch so wahrgenommen wirst, dann hast du die Chancen, dort besser abzuschneiden. Definitiv.
Ist es denn heute für Vertriebsverantwortliche, ist es einfacher oder schwieriger geworden, diese Beziehung, diese Präsenz bei den Entscheidern auf Kundenseite aufzubauen?
Würde ich nochmal eine kleine Unterscheidung machen, also gerade die großen Unternehmen, also die Top-Unternehmen, ich sag jetzt mal die Kühn und Nagel, die DSVs, die DHLs dieser Welt, die haben alle Organisationen, die wissen, also Organisation heißt, ich habe eine Tenderorganisation und ich habe die CAMs, die wissen, und auch die operativen Heads, die wissen, was der Kunde XY braucht. Die sind sehr professionell unterwegs und klar, müssen die auch zeigen, dass sie preislich mithalten können, weil sehr viele Tender, es gibt ja Unterschiede im Bereich Kontraktlogistik, bist du eben sehr viel mehr im Lösungsbereich unterwegs, im Transportbereich bist du ständig nur im Preiswettbewerb, würde ich sagen. Da musst du halt gucken, dass du dich richtig positionierst und auch eine Organisation, also eine Tenderorganisation hast, die professionell bewerten kann, welchen Tender bearbeite ich und welchen nicht. Welcher passt in meine Strategie und welcher nicht. Welche Trade Lane möchte ich gerne entwickeln und welche nicht. Also investiere ich auch in einen Tender als Dienstleister? Kann man ja auch machen, weil ich möchte ja, wir reden ja alle von Zugewinnen. Man möchte Marktanteile dazu gewinnen, man möchte Neugeschäft dazu gewinnen. Und das ist für mich eine sehr Also ist immer eine sehr strategische Entscheidung, gerade wenn es um regionale, also Europa oder weltweite Tender geht, sollte man da schon sehr genau hinschauen. Und wie gesagt, die Großen haben das drauf. Die Mittelständischen sind da noch ein bisschen, glaube ich, die sich mit Tendern beschäftigen, noch ein bisschen hinten dran.
So, das heißt, wenn ich die Ausschreibung bekomme, ist es wichtig zu entscheiden, möchte ich jetzt meine Ressourcen hier investieren? Welche Chancen sehe ich da? Wie seriös ist das Ganze? Und für den Part davor, wo ich noch gar nichts von der Ausschreibung weiß, was kann ich in meinen Aktivitäten als Unternehmen tun, um sicherzustellen, dass am Tisch über mich gesprochen wird, wenn ich nicht da bin für eine Ausschreibung.
Tja, kann mir schon vorstellen. Ja, einmal weiß ich, worauf du hinaus willst, und es trifft aber auch mit meiner Antwort, glaube ich, überein. Zeig dich, sei sichtbar, erzähle Geschichten, dass du gut bist in dem, was du tust. Und diese Geschichten sind natürlich stichhaltig sein. Die müssen überprüfbar sein und die müssen auch einprägsam sein. Ich meine, es gibt genug Testimonials, die man sieht, welcher Kunde arbeitet mit welchem Dienstleister zusammen. Da laufen dann auf den Webseiten unten die Logos durch, oder man spricht ja auch viel über den Wettbewerb. Also viele wissen ja auch, wer welchen Kunden hat. Und lass den Kunden darüber sprechen, dass du ein guter Dienstleister bist. Und das schaffst du nur, wenn du dort eine gute und wenig austauschbare Leistung bringst. Das würde ich so als Nummer eins sehen. Ja.
Also exzellente Leistung und dann darüber sprechen quasi.
Definitiv. Ja, ich meine,
Beziehungsweise
die
den
Welt muss es
Kunden
ja wissen.
darüber sprechen lassen.
Natürlich, ich meine, die Entscheider, die letztendlich, und es sind ja nicht nur Einzelpersonen, wir reden ja hier von ganzen Boards oder ganzen Gruppen in Unternehmen. Das entscheidet ja dann letztendlich ein Board, so nenne ich es mal, weil gerade in der Kontraktlogistik geht es ja um Investitionen, die über die Laufzeiten schon in die Millionen gehen. Das macht nicht eine Einzelperson, sondern du hast immer eine Gruppe, du hast im kleinen Bereich, natürlich hast du den Geschäftsführer oder den Leiter Einkauf dabei, dann hast du auch den Operativen dabei, und gerade im Kontraktlogistikbereich ist es ja noch komplexer. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Betriebsübergang machst, hast den Betriebsrat dabei, du brauchst IT, du brauchst Legal, also du hast so viele Entscheider mit am Tisch und die musst du ja alle überzeugen. Und letztendlich geht es dann nicht nur um den Preis. Ich weiß, es gibt eben auch viele Preisgespräche, aber in Wirklichkeit geht es nicht immer um den Preis. Wenn du irgendwo in einem Median bist und alles andere mitbringst, dann bist du schon mal gut aufgestellt. Also es ist nicht immer nur eine Preisgeschichte. Das ist meine Erfahrung.
Ja, absolut. Würde ich auch so unterstreichen. Und es ist ja auch so, wie du gesagt hast, ja, man entscheidet sich und sucht letztendlich als Auftraggeber auch irgendwo eine Bestätigung dafür, dass man richtig liegt mit der Entscheidung. Ja, also das auch oft so erlebt. Was muss jemand heute mitbringen an Qualitäten, Erfahrungen, um eine gute Wahl für Logistikvertrieb zu sein?
Meinst du jetzt die
Die
Verkäuferpersönlichkeit?
Person, ja.
Also, wenn ich jetzt mal überlege, ich werde ja auch sehr viel, also gestern, vorgestern, ich werde sehr viel angeschrieben. Also, ich habe noch nie so ein Bullshit gesehen, wie was ich alles finde in meiner Inbox, wer mir alles was verkaufen will. Das glaubt man gar nicht. Und wie penetrant, gut, ob das jetzt Bots sind oder nicht, das ist für mich kein Vertrieb. Da gibt es ja auch einen Begriff auf LinkedIn, Salespfosten. Also Vertrieb unterirdisch. Da würde ich mich nie mit beschäftigen. Ich würde auf den Trip gehen, Selling by Not Selling. Weil dieses Hardcore-Sales nach dem Motto, den Leuten auf den Wecker gehen und durch Penetration, also hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich, und immer wieder, damit wirst du heute keinen Blumentopf mehr gewinnen, weil du musst dich natürlich damit beschäftigen, was hat der Kunde überhaupt für ein Problem? Also du musst zuhören können, du musst dich als Verkäufer, du musst super anpassungsfähig sein, weil jeder Käufer ist anders. Du brauchst ein tiefgreifendes Produktverständnis. Also wenn wir jetzt über Logistik sprechen, macht es Sinn, dass der Mensch, der dir dann diese Dienstleistungen verkauft, auch sich da sehr gut auskennt. Aber sind die meisten Vertriebsteams auch so ausgerichtet? Ich weiß es von Kühn + Nagel, von DHL oder auch von anderen großen Unternehmen, wo ich war, dass wir eben die Leute natürlich, also ein Kontaktlogistik Projekt zu verkaufen, ist schon was anderes als ein Transport von A nach B. Also tiefgreifendes Produktverständnis. Klar geht es auch um Verkaufspsychologie. Also ich muss natürlich die Motivation und die Emotionen als Auslöser hinter den Entscheidungen, also das Warum verstehen. Und letztendlich muss ich gute Geschichten erzählen können. Da ist es wieder. Ich muss dem Kunden noch erzählen können, warum ich für ihn der Richtige bin, weil ich bin ja die Kontaktperson, ich laufe dahin. Manche kennt man ja auch schon länger, die wissen als Person, wenn ich mit Pelagie oder mit Thomas rede, dann weiß ich, der erzählt mir dort etwas von den Lösungsmöglichkeiten und da habe ich Vertrauen und das sind, glaube ich, die ganzen Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, die es heute braucht, um einen guten Logistikvertrieb hinzukriegen. Da hat sich nicht viel geändert. Im Übrigen in den letzten Jahren. Das Thema Beziehungsmanagement ist natürlich, ja, ich denke, das liegt als Basis auf jeden Fall fest. Ich muss mein Gegenüber kennen. Ja.
Für Logistikkunden steht ja auch einiges auf dem Spiel. Also wenn man sich dann anschaut, also Stichwort Verantwortung, die ein Logistikdienstleister dann hat, im Sinne von, wenn ich nicht funktioniere, dann ist auch ein sehr großes Risiko für meinen Kunden im Spiel.
Ja.
Welche Rolle spielt das? Weil klar, wir können über Preise sprechen, wir können über Vergleiche sprechen, aber am Ende des Tages möchte der Kunde doch einfach nur wissen, dass er die Risiken aus dem Weg geräumt hat und sein Produkt mit einer guten Logistik ergänzt. Wie viel Verantwortung trägt so ein Logistikdienstleister?
Sehr viel, das ist ja für mich, wenn du mal in den Schuhen des Auftraggebers läufst, dann, oder egal wer jetzt hier auch zuhört, wenn du ein Produkt von A nach B zu der Zeit X bei deinem Kunden haben willst und dich darum nicht weiter kümmern musst, weil du ein Versprechen hast, sei es im Bereich Time to Market oder ganz normale Replenishment, dann hast du eine Sorge weniger und wenn es nicht schief läuft, brauchst du dich auch nicht damit beschäftigen. Natürlich haben wir immer Probleme in der Supply Chain, da kann immer mal was schief gehen. Insofern ist das Thema Vertrauen. Also ich weiß, dass mein Kunde beliefert wird und ich keine Beschwerden oder Reklamationen, Probleme habe. Das ist, glaube ich, das A und O. Ich will ruhig schlafen. Ich will einfach mal mich auf meinen Dienstleister verlassen können. Klar, zu marktüblichen Preisen. Vollkommen klar, aber das Thema Partnerschaft, das ist das, was ich auch immer gesucht habe, weil ich bin ja sein Partner, ich bin ja der Erfüllungsgehilfe, also als Dienstleister bin ich dein Erfüllungsgehilfe und so möchte ich aber dann auch behandelt werden. Behandelt werden, also nicht nur als reiner Kosten, nicht nur als reines Kostenelement, sondern ich möchte Partner sein und so würde ich auch agieren.
Der da auch einen Wertbeitrag letztendlich mit
Genau.
reinbringt in diese
Ja,
Beziehung.
ja, ja.
So, wenn wir darüber sprechen, wie sind wir als Unternehmen positioniert, wie werden wir wahrgenommen, wie gut sind
Ja.
unsere Vertriebsteams vorbereitet, die Kunden vor der Ausschreibung, nach der Ausschreibung und während der Ausschreibung
Ja.
mitzunehmen. An vielen
Ja.
Stellen sprechen wir über Führung und das ist auch ein wichtiges Thema für dich.
Absolut. Ja, das hat mich schon immer begeistert. Also das Thema Führung, Kommunikation ist für mich essentiell. Und Führung findet ja immer wieder, also findet immer und jederzeit statt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über Vertriebsteams sprechen, der Leiter Vertrieb führt seine Vertriebler, der Geschäftsführer führt sein Unternehmen, der Einkäufer führt seine und so weiter. Natürlich, das hat einen wichtigen Einfluss auf das Ergebnis, was letztendlich auch der Kunde spürt. Ist die Firma gut geführt, habe ich ein tolleres Erlebnis. Bin ich von überzeugt. Also, ich glaube, das ist jetzt sehr banal oder eine Binsenweisheit. Aber ich habe eben auch andere Beispiele gesehen, die mich zu der Überzeugung haben kommen lassen, dass wenn der Laden nicht gut geführt ist, dann ist auch der Service-Level schlecht oder auch die Kontinuität im Business mit den Kunden ist halt weniger gut. Das ist einfach so. Das ist Fakt.
Wie können wir das aus deiner Perspektive greifen? Was macht denn gute Führung aus?
Gut. Die Führungsstile haben sich ja über die Jahre verändert und wir sind jetzt, glaube ich, in einem Zeitalter angekommen, wo das Thema situative Führung sehr wichtig ist. Das heißt, ich muss auf mein Gegenüber eingehen. Also ich mache jetzt mal ein krasses Beispiel. Die klassische autoritäre Führung hat heute keine Chance mehr. Warum? Weil die Person, die der Gegenüber sitzt, wenn sie zum Beispiel der sogenannten Gen Z angehört, die möchten eher teilhaben oder möchten gerne einen Purpose haben, die möchten gerne wahrgenommen werden und die möchten nicht einfach nur Befehle bekommen, sondern die möchten auch gerne das Ganze verstehen. Also muss ich mich auch ganz anders mit den Leuten beschäftigen. Wenn ich auf der Halle bin, habe ich vielleicht wieder einen anderen Führungsstil, aber ich bin der Meinung, es sollte schon ein kooperativer und sehr situativer Führungsstil sein, weil und auch wertschätzend. Das ist das, glaube ich, was am meisten bringt.
Was mich dann zu der Frage führt, wir hören davon, dass es Fach- und Führungskräftemangel gibt. Wenn wir an die Führungskräfte denken, ist das so? Gibt es einen Führungskräftemangel oder gibt es eine Veränderung der Anforderungen an Führungskräfte?
Also ich bin da nicht ganz sicher, ob es wirklich einen Führungskräftemangel gibt. Es gibt ja auch einen Porsche-Mangel. Weil ich möchte gerne einen Porsche für 20.000 Euro haben, aber den kriege ich nicht. Also habe ich einen Porsche-Mangel. Ist auch Quatsch, oder? Du weißt, was ich meine. Also wir reden über Fachkräftemangel und das ist natürlich sehr, sehr, sehr allgemein gehalten, aber man muss es wirklich differenzieren. Auf der anderen Seite werden ja auch sehr viele Führungskräfte und Fachkräfte gerade mit schicken Abfindungen nach Hause geschickt, die dann eben dem Arbeitsmarkt dann auch nicht mehr zur Verfügung stehen. Ist denn ganze, aus Kostengründen, ganze Management-Level wegrasiert, aus Kostengründen. Und dann werden die Aufgaben, die diese Management-Level gemacht haben, dann einfach auf die unteren oder auf die oberen Verbliebenen eben aufgeteilt. Und das kannst du dir vorstellen, was da qualitativ dann bei rauskommt. Das ist dann aber auch egal, dann hat man sich erstmal für das Jahr zurechtgespart und kann seinen Aktionären oder wem auch immer sagen, guck mal, da haben wir die Hebel gesetzt, die mussten wir machen. Aber was dann letztendlich in der Organisation passiert, ist schon teilweise desaströs. Habe ich alles gesehen, gehört und ja, Fachkräftemangel, Führungsmangel sehe ich so nicht, würde ich so auch nicht, würde ich nicht pauschal behaupten. Vieles ist ja auch hausgemacht.
Ja, auf LinkedIn würde ich sagen, polarisierst du immer wieder mal und unter anderem mit diesem Begriff der E-Player, den du
Ja,
gerne einbringst. Was steckt dahinter?
definitiv. Ja, die A-Player, das sind die besten Talente, die es gibt im Markt, sind immer die oberen besten 10% in jeder Stufe, wo ich die einsetzen kann. Es gibt sie in der Geschäftsführung, es gibt sie in der Abteilungsleitung, es gibt sie auch auf Sachbearbeiterlevel. Und ich muss es einfach schaffen als Unternehmen. Nicht alles. Also ein ganzes A-Player-Team ist auch Bullshit. Da möchte ich nochmal Wert drauf legen. Aber wenn du wirklich gute Leute in dein Team holen willst, dann solltest du dich mit den Leuten beschäftigen. Und wir haben hier bei uns halt eine Methodik entwickelt, wie man die auch entdeckt. Also wie finde ich das überhaupt raus? Ich meine, A-Player, da gibt es natürlich klare KPIs. Was bedeutet das? Weil der kann Dinge verändern. Also diese Person, gibt auch weibliche A-Player übrigens, by the way. Machen wir ja mal genderneutral.
Ja,
Und
richtig.
ja, natürlich. Und es gibt Leute, also die ich gesehen habe in meiner Zeit im Konzern auf C-Level, die darauf Wert gelegt haben, keine A-Player zu haben, weil die sich von denen bedroht fühlten. Dabei können diese Leute, wenn sie am richtigen Platz in den Unternehmungen eingesetzt werden, den Unterschied machen. Und den Unterschied machen, was Innovation, nicht nur was Arbeitszeit oder Workload angeht, sondern Kreativität, Dinge in Frage stellen, Dinge voranbringen und die ziehen andere Leute mit. Und deswegen sind die so wertvoll und deswegen finde ich die für den Unternehmenserfolg einfach, ja, ich finde die am wertvollsten. Und es ist bitte keine, es gibt auch B-Player, es gibt auch C-Player, aber die Komposition in den Teams sollte auch so sein. Es ist hoffentlich nicht irgendwie, wie soll ich sagen, eine Einordnung, die man nicht mag, aber wenn du hinter verschlossenen Türen mit HR redest oder mit Leuten redest, wie würdest du diese Person einordnen vom Zeugnis? Jetzt stell dir mal vor, du hast ein Vorstellungsgespräch, da kommt einer rein und du stellst für dich hinterher fest, das ist ein A-Player. Warum? Weil er diese und jene Kriterien mitbringt. Dann sind das einfach, ich sag mal, Kriterien, die wichtig sind. B-Player sind gute Mitarbeiter. C-Player müssen mehr geführt werden, ist aufwendiger, machen vielleicht ein bisschen weniger, ich sag mal, für das Unternehmensergebnis, sondern sind einfach still, die arbeiten die Dinger weg, aber bringen das Unternehmen nicht wirklich nach vorne. Aber der A-Player muss dabei sein, um das Unternehmen nach vorne zu bringen. Da stehe ich dafür. Ich habe immer versucht, solche Leute in meine Teams reinzubekommen und habe auch damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Und du hast eine Methode erwähnt. Ist das im Rahmen von Bricklog, dass ihr eine Methode entwickelt habt, um das zu
Ja, es gibt,
quantifizieren?
ja, natürlich. Also wir haben erstmal, wir sind erstmal, was das Thema HR angeht, haben wir uns da weiterentwickelt. Wir haben ja, als wir angefangen haben, vor 10 Jahren, haben wir das alles sehr Freestyle-mäßig gemacht. Also ich kenne wen, du kennst wen und guck mal, hast du Lust auf den, fang da mal an. Wir sind dann sehr viel tiefer in die Organisationspsychologie eingetaucht, haben Organisationsentwicklungen gemacht, ich habe mir die richtigen Leute geholt, die davon Ahnung haben und haben dann auf der Basis der Leute, die sich damit beschäftigt haben und dem Wissen eine Methodik entwickelt, wo wir herausfinden, für uns zu sagen, okay, der bringt das und das und das mit, deswegen bezeichnen wir den so, also als A-Player zum Beispiel. Der bringt diese Kriterien mit. Das hat er auch bewiesen in seinem bisherigen Lebenslauf. Wir haben Interviews, die sehr viel länger dauern als ein normales Interview. Wir gehen da in die Tiefe und machen uns dann da ein Bild und das geben wir dann an unsere Kunden weiter. Ja.
So, das ist Teil des Services bei Bricklog.
Ja,
Was
ja.
nimm uns
Für
kurz mit rein? Ja.
besondere Positionen.
Ja,
Also jetzt
besondere
nicht für eine.
Führungsposition wahrscheinlich dann.
Ja, exakt, exakt, exakt.
Was macht Bricklog eigentlich?
Ja, das ist schön. Die Frage ist auch wunderbar. Wann war das? Nicht letztes Jahr, das Jahr davor war ich auf dem BVL und ich habe ja geglaubt, dass es für alle klar ist, was ich tue oder was wir so tun.
Tja,
Aber weit
Thomas.
gefehlt, weit gefehlt, weit gefehlt. Da hat man mich gefragt, was tut ihr eigentlich? Das erinnert mich jetzt an diese Frage, die du gerade stellst. War genau, was tut ihr eigentlich? Hab ich gesagt, what the f. Habe ich mit mir selber gesprochen, habe ein Selbstgespräch gesagt, guck doch auf mein Profil, da steht doch alles drin. Aber das ist natürlich Quatsch. Weil, wenn du da nicht eindeutig bist, dann ist es halt nicht gut. Und es war nicht gut. Also meine oder unsere Selbstdarstellung war nicht gut genug. Ich habe viele Dinge gemacht und jetzt kommt das Beispiel des Herren Oberbekleidungsgeschäfts in der Fußgängerzone in einer mittelgroßen Stadt. Da gehen die Herrschaften hin und stellen sich davor und gucken, okay, was kann ich denn da für einen Anzug sehen oder whatever. Also wenn du deinen ganzen Warenbestand, also Krawatten, Schuhe, Socken, alles ins Schaufenster stellst, dann sieht das Schaufenster halt scheiße aus. Das heißt, du solltest in dein Schaufenster nur das stellen, was die Leute wirklich interessiert. Pro Fenster 2 tolle Anzüge, und dann kommst du rein, dann kriegst du eine Krawattennadel, eine Socke und noch ein Hemd und so weiter. Aber eine Sache ins Schaufenster stellen oder zwei, das reicht. Aber bitte nicht den ganzen Warenbestand. Das war meine Situation. Das habe ich dann aber auch erst später gemerkt. Und was wir machen ist, das habe ich dann in einen Dreisatz gefügt. Wir machen People, Process und AI. People bedeutet natürlich das Thema Executive Search und Personalberatung. Wir kümmern uns um die Leute in der Supply Chain. Das zweite ist Process. Wir haben ja angefangen mit Unternehmensberatung, also Prozesse zu untersuchen und diese zu verbessern, wie die klassische Unternehmensberatung das macht. Sind aber dann weggegangen, haben Empfehlungen dagelassen und bis dann einer mal gesagt hat, ein Kunde, kannst du auch umsetzen. Setz das mal um. Daraus ist Interim Management entstanden. Also Prozesse bedeutet, sich in den Unternehmen angucken, was lässt sich verbessern und dann umsetzen. Dafür ist bei uns das Thema Interim Management verantwortlich. Und AI ist, es muss nicht alles AI sein, aber wir sind in der Lage, mit dem, was wir hier in unserem Team so haben an Know-how, auch mit meiner Tätigkeit als Beirat bei Brain for Data, mit der KI-Lösung, sind wir in der Lage, Ideen in Prozesse bei unseren Kunden einzubringen, um da Dinge einfach zu verbessern. So, das sind die drei Themen, die wir haben. Und die habe ich dann, und dann bin ich auch fertig mit meinem Schaufenster. Wenn du dann reinkommst in den Laden, dann hast du den Manuel für AI, den Heino für Interim und Thomas für Personal. Aber natürlich kann Thomas auch über alle anderen Sachen sprechen, nur ich möchte die Leute nicht verwirren und habe das so ein bisschen geclustert. Das sind die Sachen, die wir machen. Wir sind jetzt so eine kleine Pommesbude mit etwa 30 Leuten. Haben auch hier und da eine eigene Niederlassung in ganz anderen Ländern, also nicht nur in Deutschland, sondern im Oktober Brasilien aufgemacht. Warum? Weil ich da jemanden gut kenne, der sehr gut bei uns reinpasst. Dann haben wir eine Kooperation mit einem Unternehmen in Dubai. Die sind ungefähr dreimal so groß, machen aber alles das, was wir hier machen, in Asia Pacific und im Middle East. Dort bin ich auch im Board. Ich vertrete deren Interessen hier in Deutschland und Zentraleuropa und sie vertreten unsere Interessen in ihrem Gebiet. Das trete ich jetzt gar nicht so breit. Das ist aber alles so quasi das Portfolio, was wir so bei uns haben. Das ist das, was wir machen. Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen gut erklären. Es war jetzt kein Elevator-Pitch, ich weiß. Aber der Elevator-Pitch würde heißen People, Process und AI. Was brauchst du?
Ja, Schaufenster werden sich, denke ich, die meisten dann merken und den Dreiklang
Ja.
auch.
Ja.
Dreht sich das dann alles um Supply Chain und Logistik oder geht ihr
Jein.
ja?
Wir haben uns ein bisschen weiterentwickelt. Also auch, das ist jetzt, aber hängen wir nicht an die große Glocke, also sind auch stark im Bereich Tech, also was jetzt Software-Entwickler, Agile-Master und also diese ganzen Themen, die um diese IT-Rollen herum machen wir. Weil mein Anspruch war, wenn wir, also wir kommen ja quasi aus dem Thema Digitalisierung, musst du dir mal vorstellen. Also wir haben jetzt schon 2015 Bricklock gegründet, 2017 oder 2017 haben wir mit IoT rumgefummelt, also Internet of Things. 2019 Low Code, No Code und Citizen Development gemacht, wo jeder gefragt hat, was ist Citizen Development, was meinst du damit? Oder 21 die KI-Cloud von Salesforce, die Einstein KI-Cloud hier gehabt. Wir haben eine Data Integration Plattform gebaut. Wir sind also im Kern auch ein bisschen sehr stark tech-orientiert. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn wir den Kunden helfen, ihre Prozesse mittels oder im Bereich Digitalisierung besser zu machen, dann brauchen wir auch, weil ich hatte ja noch die Personalberatung, dann sollten wir vielleicht auch dabei helfen, die Leute, die es dazu braucht, die Branche digitaler zu machen, auch die Leute, die es verstehen, zu vermitteln oder dort in die Personalberatung zu integrieren. Das haben wir gemacht, das hat auch sehr gut funktioniert. Und wir sind auch teilweise in anderen Branchen unterwegs, die Supply Chain nah sind, aber wir machen zu 80% Logistik und Supply Chain.
Bin mir nicht sicher, ob alle inzwischen wissen, was Citizen Development ist.
Hast du recht, das ist natürlich jetzt, es ist jetzt übrigens wieder
Klär
hochgekommen.
uns auf.
Gut, das Thema Low Code, No Code, wie gesagt, 2019 hatten wir die erste Berührung damit und haben uns auch mit diesen sogenannten Bausteinen, die es gibt, wochenlanges Programmieren überflüssig zu machen oder das einfach schneller zu machen. Gab es auch Anbieter, mit denen wir damals zusammengearbeitet haben, Betty Blocks zum Beispiel in den Niederlanden, wo wir dann gesagt haben, okay, wir können die Leute, die eigentlich gar keine Programmierer sind, befähigen, aus ihrem Tagesgeschäft heraus, weil sie wissen, wie die Prozesse gehen, mit den nötigen Bausteinen befähigen, selber zu programmieren. Und das Ganze wurde, es kommt aus den USA, als Citizen Development bezeichnet. Das heißt, der Nicht-Programmierer wird befähigt, sein Know-how aus dem Tagesgeschäft, aus dem Prozess heraus etwas zu bauen, was ihm dabei hilft, schneller, effizienter und so weiter zu werden. Dieses Thema Citizen Development hat sich aber, ich denke, das ist nur wenigen bekannt. Es ist jetzt wieder hochgekommen für mich, weil Zeitsprung von 2019, 2025, ich laufe auf der AI Week in Frankfurt rum. Ein Riesenthema da in dem, sehr schöne Konferenz mit AI, klar, rauf und runter. Und jetzt gibt es halt Citizen Development im Bereich AI Citizen Development. Was heißt das? Im Prinzip Leute, die nicht wirklich jetzt KI entwickeln, befähigen Prozesse mittels AI-Tools da schneller und besser zu werden. Ich jetzt mal, ohne jetzt hier eine Vorlesung zu halten. Das ist der Hintergrund. Und da kam das wieder hoch und wir sagten, ach, das hab ich schon mal gehört. Interessant. Also klar, neue Technologie und schon, zack, ist das Thema wieder da. Aber es macht ja auch Sinn, Leute, die das Prozessverständnis haben, mit den richtigen Instrumenten ihren Alltag einfacher zu machen, ihren beruflichen Alltag einfacher zu machen, sich was zu bauen, wo sie Spaß haben. Wer hat denn nicht schon irgendeine KI-Lösung für sich gebaut, privat, wenn er ein bisschen Lust und Zeit hat? Ein Workflow zum Beispiel. Oder wir reden jetzt nicht nur von Prompts, ne? Sind natürlich auch wichtig, aber das kann
Also
ja
ich
wohl auch
würde
bald
sagen,
jeder, oder? Was meinst du?
wir sind da sehr am Anfang in dieser
Also als
Bewegung.
Gesellschaft oder
Als
wie?
Gesellschaft,
Ja, das
ja.
stimmt. Ja, klar. Ja, das stimmt.
Aber auch im Unternehmensbereich. Also weil wir ja jetzt hier im Logistikgeschichten-Podcast sind, interessiert mich
Ja.
natürlich jetzt KI, also aus dem Dreiklang. Dieser Bereich KI, was
Ja.
wird KI für dich in der Logistik verändern und vielleicht was hat es jetzt schon verändert?
Was hat es verändert? Gut, es gibt natürlich schon ein paar gute, gerade jetzt in der Intralogistik, also im Warehousing oder in der Kontraktlogistik, alles was zwischen vier Wänden passiert, gibt es schon jede Menge tolle Lösungen, wie ich finde, die auch sehr, das wird gar nicht so an die große Glocke gehängt, das passiert einfach, das wird schon genutzt, ob das jetzt das Erkennen von Paletten, das Erkennen von irgendwelchen Maßeinheiten, whatever. Also wenn ich jetzt überlege, oder das im Bereich Verpackung, also da wird schon viel mit KI gearbeitet oder auch in der Tourenplanung und so weiter. Also da gibt es viele, viele Beispiele, die auch schon heute angewendet werden. Es könnte natürlich noch viel mehr sein und es wird sich auch kontinuierlich weiter fortsetzen. Und die repetitiven Tätigkeiten, Pelagie, alles das, was die Leute nervt, was zeitaufreibend ist und was einfach nicht wertschöpfend ist, das werden Aufgaben sein, die ich an die KI delegieren kann. Wird auch heute schon teilweise gemacht, aber noch nicht in dem Maße, wie man sich das wünscht. Es war auch sehr lustig, ich war auf der Transportlogistik in München letztes Jahr, war dort, den Namen möchte ich jetzt nicht nennen. War ein Anbieter, den man wahrnimmt als sehr, sehr technikaffin und also auch KI-affin. Und ich gucke so über den Tresen und da habe ich dann den Mitarbeiter gesehen, wie er mit der Hand Besuchsberichte ausfüllt. Mit der Hand in einem Formular, mit dem Kugelschreiber. Da waren also draußen dieser tolle Stand, wo überall schon die KI-Lösungen, wo sind die überhaupt schon im Einsatz, aber diese normale Tätigkeit, ich habe ein Gespräch mit einem Kunden, das schreibe ich mit dem Kugelschreiber irgendwo rein und gesagt, okay, alles klar. Schön. Was ist hier
Es gibt
los?
noch
Warum?
Potenzial.
Warum? Ja, da gibt es Potenzial, definitiv. Und
Ja.
das ist so ein schönes Sinnbild für mich, wo ich sage, okay, ich brauche auch nicht für alles KI übrigens, aber die ist gekommen, um zu bleiben. Und wenn ich die gut einsetze, aber das ist jetzt auch ein Gassenhauer, dann kann ich die Leute, die ich habe, und da haben wir auch mehrere Projekte bei uns gemacht, die Leute, die ich habe, für bessere und tollere Arbeiten, also auch für interessantere Arbeiten, einsetzen. Ich mache die Mitarbeiter zufriedener, ich mache den Kunden zufriedener. Und das geht nicht darum, dass wir die Leute alle wegschicken und die KI macht die Arbeit, sondern vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, das ist ein Instrument, was ich nutze, um da einfach besser zu werden als Mitarbeiter und mir Platz schaffe für wertschöpfendere Tätigkeiten.
So, das ist die Kombination KI und Process. Und
Absolut.
was ist mit dem Thema KI und People im Sinne von Leadership? Wie verändert sich Führung in Zeiten von KI?
Wow, also wir nutzen ja auch, ich meine, dadurch, dass wir eben bei uns in unserer kleinen Unternehmung auch sehr stark uns mit KI beschäftigen, in den verschiedenen, also sowohl mit GenAI als auch mit geschlossenen Systemen oder mit dem, was wir jetzt nicht jedem zeigen können, weil da so ein bisschen Secret Sauce drin ist. Was heißt das? Da haben wir eben unsere eigenen Dinger gebaut. Aber das, was ich sehe, das Thema KI im Recruiting zum Beispiel, gibt ja auch viele, also es geht um repetitive Tätigkeiten. Und es geht nicht darum, dass die KI bei uns Bewerber zum Beispiel oder solche Sachen liest und auswertet, sondern wir helfen uns einfach gegenseitig, um diese nervtötenden Tätigkeiten selber es uns einfacher zu machen, weil wir es einfach wissen wollten. Wir haben auch ein paar Workflows bei uns mit KI selber, wie soll ich sagen, schneller, also sekundenschneller gemacht. Das muss man auch mal selber feststellen, wie läuft das eigentlich, bevor ich das den anderen Kunden zeige oder so machen und dann verstehen. So, kleiner Ausflug. Was macht das mit Führung? Meine Güte, also jede Menge. Also es ist ja ein komplett anderes Thema. Was ist denn, wie soll ich denn führen, wenn ich kein Datenverständnis habe, wenn ich nicht weiß, wie das alles funktioniert? Ja, also Datenkompetenz ist mal Punkt 1, das muss ich haben. Also mal ganz abgesehen von der strategischen Kompetenz. Ja. Habe ich Teams? Wie setze ich denn diese Teams in Zukunft ein? Lasse ich die Teams oder gebe ich den Teams die Instrumente an die Hand oder dürfen die das alle, oder gibt es überhaupt im Unternehmen eine durchgehende Strategie, wie ich als Unternehmen KI einsetze? Also, und ich rede jetzt nicht davon, dass wir jetzt alle Microsoft Office 360 haben und da ist jetzt ein Copilot drin und dann schicke ich die alle in so ein Seminar und dann können sie alle feststellen, was Copilot alles so kann. Dann kann ich ein paar E-Mails schreiben oder ich kann dann vielleicht auch mal ein Bild prompten. Also das ist jetzt mal das unterste Level, was ich sehen würde, was im Unternehmen passiert. Denn was wir gesehen haben, ist, dass die Leute, also die Mitarbeiter in den Unternehmen, sind teilweise weiter als das Unternehmen selbst. Das heißt, es gibt dort Cracks, die ihre Arbeit mittels irgendwelcher, weiß ich nicht, ob die jetzt dann, der eine arbeitet gerne mit Claude, der eine mit ChatGPT und der andere ist dann mit Gemini sehr gut unterwegs, aber das sind dann eben so Inseln, aber das Unternehmen ist noch gar nicht so weit und vielleicht erlaubt es das Unternehmen auch gar nicht oder das Unternehmen hat noch gar keine Strategie. Da fehlt dann die Führung komplett an der Stelle. Das ist zum Beispiel ein Riesenthema, was ich sehr oft sehe. Wenn ich die Teams zusammensetze, muss ich natürlich dafür sorgen, dass die Teams multidisziplinär sind. Das heißt, der eine muss das komplette Know-how-Verständnis haben und dann braucht es immer einen Translator, der sagt, okay, wie kann ich denn da jetzt, oder was brauche ich denn dafür? Oder welches KI-Tool würde denn da jetzt helfen? Das kann ja einer sein, der sich da sehr gut auskennt. Also muss ich die Leute im Team so multidisziplinär zusammensetzen. Dazu brauche ich Führung. Das muss einer verstehen. Also Datenkompetenz. Wenn das nicht da ist, ja, dann wird's schwierig, ne? Weil dann passiert nicht viel. Oder es gibt Wildwuchs. Also
Und dann verschwinden
schon
die E-Player.
die E-Player hauen dann sofort ab, wenn die sehen, was ist denn das hier für Kraut und Rüben? Die verschwinden dann, ja. Die gehen dann dahin, wo es mehr Struktur, mehr Möglichkeiten gibt. Selbstverständlich, ja. Ja.
Sind wir noch sehr am Anfang der Reise, würdest du sagen, mit KI in der Logistik?
Sehr nicht, wir sind am Anfang, ja. Also wenn es jetzt einen Anfang, eine Mitte und ein Ende gibt, sind wir, also Einleitung, sind wir wieder beim Storytelling. Ha! Einleitung, Hauptteil, Ende. Also ich denke, wir sind noch nicht im Hauptteil angekommen. Wir sind noch in der Einleitung, um in dem Bild zu bleiben.
Sehr spannend. Wie kann man mit BrickLock über das Thema KI sich austauschen, Thomas?
Das ist eine gute Frage. Also dadurch, dass wir, also wir haben sehr viel Projekte und auch Prozessverständnis, weil wir schon einige KI-Projekte ja auch ins Leben gesetzt haben. Also wir wissen, worauf es ankommt, was es zum Beispiel braucht. Ganz vorne Daten. Sind die KI ready? Oft genug sind sie es nicht. Weil der Datenpool oder das, was an Daten da ist, ist sehr, sehr inkonsistent oder keiner weiß, was ich damit anzufangen habe. Also da können wir schon mal anfangen zu sagen, okay, wir gucken uns deine Daten an. Sind die gut? Sind die gepflegt? Kann man da was mit anfangen und dann loslegen und sagen, okay, was möchtest du denn insgesamt überhaupt erreichen? Das heißt, wir stellen zu Anfang sehr viele Fragen. Also man kann sich gerne mit uns hinsetzen und dann in einem Workshop erarbeiten, auch in mehreren Workshops erarbeiten. Was ist denn überhaupt dein Thema? Wo möchtest du überhaupt hin? Und wir haben oft genug festgestellt, wenn durch das Fragen stellen zur Motivation des Kunden vorzudringen und auch die Probleme zu erkennen, um dann zu gucken, okay, wo kann man denn jetzt mal hier etwas verbessern? Dann kommt man auch schnell ins Gespräch und wir fangen dann, oft haben wir mit kleinen Arbeitspaketen angefangen und dann ist es ein bisschen größer geworden, weil dann entsteht Vertrauen, dann entsteht oder dann merken die Mitarbeiter die Entlastung. Also manches läuft dann einfach besser und schneller in einer viel, viel kürzeren Zeit. Also Produktivitätsgewinne und dann, ach, lass uns doch nochmal reden, lass uns mal darüber reden und nochmal darüber reden. Das kann man mit uns besprechen und dann über Verbesserungen nachdenken. Das ist das, was wir eigentlich, das ist der Prozess, den wir immer durchgehen.
Und dich erreicht man, nehme ich an, über LinkedIn.
Lass mich überlegen. Ja, man kann mich auch
Könnte
anrufen, man kann mir
sein.
auch eine E-Mail schreiben, man findet mich auf LinkedIn, ja.
Sehr gut, sehr gut. Ja, Thomas, wir sind durch die Welt der Logistik aus der Perspektive Sichtbarkeit, Marketing, Vertrieb. Das Thema Tender hat uns so ein bisschen auch nochmal in die Vergangenheit mitgenommen, weil das Thema Loge und wen darf ich einladen und so weiter, ja, liegt ein paar Jahre zurück.
Ja, das stimmt.
Würdest du dich, nach wenn du zurückschaust, würdest du dich heute nochmal genauso für die Logistik entscheiden oder würdest du noch andere Bereiche in Betracht ziehen?
Also die Logistik hat mir so viele Möglichkeiten gegeben. Also die Antwort ist ja. Also ich würde die Logistik nochmal wählen, weil die Logistik ist für mich im Vergleich mit allen anderen kaufmännischen Berufen ist Logistik der Zehnkampf. Also ich kann Diskus werfen, ich kann hochspringen, ich kann weit springen, ich kann rennen, ich kann alles Mögliche machen. Also es gibt ja so viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Es ist für mich, wenn ich überlege, in wie viele verschiedene Unternehmen ich eingeladen wurde, wie viele Werksführungen, Sendung mit der Maus ist ein Scheißdreck dagegen. Oder Tchibo, jeden Tag eine neue Welt. Das war alles so interessant für mich, definitiv. Und ich kann jetzt, da ich ja jetzt ein bisschen meine Rolle auch geändert habe in den letzten 10 Jahren, ich kann mich kreativ ausleben, ich kann mich mit Leuten überall treffen. Das Ganze ist übrigens global, was ich zu Anfang super sexy fand und habe das ja auch in meiner Laufbahn sehr stark genutzt, war in den USA, also ich war dann auf Reisen, ich habe im Ausland gearbeitet und das war für mich ein ja, Logistik, Punkt. Ja, natürlich. Ja. Ich sehe sehr viele Vorteile. Ich sehe eigentlich nur Vorteile. Für mich passt das wie Faust aufs Auge.
Ja, sehr schön zu hören, dass es in den Anfängen das war, was dich inspiriert ist und dass es auch im Rückblick sich dann auch so bestätigt und mit KI dann auch die Brücke in Richtung Zukunft ja,
Absolut.
weiterhin deine Kreativität fordert, Thomas.
Ja, absolut.
Ja,
Ja,
sehr
da
schön.
freue ich mich drauf.
Ja. Und wir haben den Aufruf ja gestartet für Logfluencer. Das heißt sicherlich auch ein Kreis, wo wir dann künftig dieses Thema KI in der Logistik auch angehen können, diskutieren können.
Und da darf ich da noch, da darf ich da noch etwas zu sagen.
Ja, sehr gerne.
Natürlich würde uns der Logfluencer, wie nennen wir das, Club, whatever. Ich darf jetzt zum Beispiel als, also wir haben hier in Kölle, wir sitzen ja in Köln, also in NRW, haben wir jetzt die Idee zusammen mit dem Locket Club, mit Peter Abelmann und Janine, mit dem Professor Thomas Krupp, Lehrstuhl Supply Chain der TH in Köln, mit Nils Finger, Supply Chain Prof der CBS und mit Köln Business und meiner Wenigkeit die Zukunftswerkstatt KI ins Leben gerufen. Und wir werden im März unsere erste Veranstaltung, März 26, ich glaube, es ist der 4. März. Ja, Datum egal, kommt noch, ist ja noch ein bisschen Zeit. Im März wird es die erste Veranstaltung geben und dann gibt es gebündelte Power und da gibt es dann auch demnächst eine Einladung. Kommt alle vorbei. Zukunftswerkstatt KI. So, ich bin so froh und stolz, dabei sein zu dürfen. Großartig. Und da passt der Log-Influencer ja sehr gut dazu.
Ja,
Kellergy.
wunderbar.
Herzliche Einladung.
Das verlinken wir, würde ich sagen, einfach, wenn ihr da einen Termin habt, beziehungsweise den genauen Termin, schreibt mir einfach in die Shownotes. Dann bis März
Genau.
ist ja noch ein bisschen Zeit, dann kann sich jeder
Absolut. Ja.
den Termin
Ja.
auch vormerken.
So ist es.
Ja, sehr gut. Thomas, meine letzte Frage heute. Wir merken, du bist, hast sehr, sehr viel schon gestaltet, erlebt in der Logistik, bist jetzt Unternehmer, bist in Richtung KI unterwegs. Ist da noch was offen auf der Bucketlist? Was möchtest du noch machen, erreichen?
Ah, ich habe jetzt letztens drüber nachgedacht. Ich bin ja jetzt auf dem Weg vom Azubi zum Unternehmer und ich entwickle mich jetzt weiter Richtung Mentor, Bellagy. Was heißt das? Ich habe es jetzt geschafft. Es gibt, klar, bin ich Berater, dann werde ich bezahlt, gebe ich Tagessätze oder ich verkaufe ein Projekt und so weiter, sodass ich da mein Leben bestreiten kann. Ja, aber ich möchte gerne die Rolle des Mentoren weiter ausüben, dass Leute von meiner Erfahrung profitieren. Das mal Punkt 1. Und ich möchte vielleicht noch mal ein Buch schreiben. Ha! Jetzt sage ich's. Jetzt habe ich's gesagt.
Jetzt ist es in die Welt
Aber
gesetzt.
ja, aber das mache ich dann in den nächsten paar Jahren. Ich möchte mich jetzt nicht unter Druck setzen. Da hatte ich noch mal Lust zu, weil ich habe so viel erlebt in diesen, also ich sage ja immer dann, wenn irgendwas in die Butz geht, sage ich zu meiner Frau, darüber, ich könnte ja ein Buch schreiben, ich habe schon so viele Sachen erlebt, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich muss es nur strukturieren. Und interessiert es dann auch jemanden? Man wird sehen. Ich habe ja einen Partner bei mir, der hat auch schon mehrere Bücher geschrieben, Dr. Manuel Beck. Der schreibt Bücher am Fließband. Bei dem könnte ich ja mal gucken, wie der das so macht. Der hat mir auch schon versprochen, mich da zu unterstützen. Vielleicht darf ich auch mal ein Vorwort schreiben für eines seiner nächsten Bücher. Also da bin ich so in der Richtung schon unterwegs. Das ist so das, was ich gerne machen möchte.
Sehr spannend. Dann würde ich sagen, auf jeden Fall, wenn es soweit ist mit dem Buch, dann verabreden wir
Ich
uns
sag
hier
Bescheid.
nochmal im Podcast und erfahren, wofür du dich dann entschieden hast, thematisch.
Ja, sehr gerne, sehr gerne.
Thomas, vielen, vielen Dank, dass du aus Köln heute hier eingeschaltet warst im Logistikgeschichten-Podcast. Und ja, uns deine Welt gezeigt hast, die, wie wir gelernt haben, aus dem Dreiklang besteht. Den sagst du jetzt.
People, Process und AI.
Okay, so, dann wissen wir das alle künftig.
Ja.
Und ja, wir sind sehr gespannt, wo die KI-Reise uns alle gemeinsam mitnimmt. Wer es ganz früh erfahren möchte, ausarbeiten möchte, einfach Thomas kontaktieren. LinkedIn haben wir gelernt, ist eine gute Möglichkeit, aber auch direkt anrufen bei Bricklog. Das
Ja.
funktioniert auch. Danke, Thomas, dass
Super.
du heute hier warst.
Ich habe zu danken. War mir ein Vergnügen. Viel Spaß gemacht. Super.
Danke, bis
Bis
bald.
demnächst. Gut. Tschüss.
Tschüss.